Sie hören den Kurier.
Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
Bereits seit 54 Tagen wird in der Ukraine Krieg geführt. Nun hat Russland nach Angaben des ukrainischen Generalstabs mit der erwarteten Offensive im Osten des Landes begonnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat via Videobotschaft auf Telegram erklärt, die Schlacht von Donbass hat begonnen. Mein Kollege Armin Arbeiter aus dem Kurier Außenpolitikressort hat heute mit Markus Reisner, Oberst des Generalstabes des österreichischen Bundesheeres, an der Theresianischen Militärakademie gesprochen. Im Interview geht es unter anderem darum, was Putins Plan ist und wie es jetzt in der Ukraine weitergehen wird. Und am Ende der heutigen Folge gibt es noch einen kurzen Nachruf zum Künstler Hermann Nitsch und ihr hört etwas zu einem wirklich sehr kuriosen Corona-Fall. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 19. April 2022 und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Die russische Großoffensive im Südosten der Ukraine ist in vollem Gange. Ukrainische Medien haben in der Früh des heutigen Dienstags über eine Reihe von zum Teil sehr heftigen Explosionen entlang der Frontlinie in der Region Donetsk und über Beschuss in Marinka, Slawiansk und Kramatorsk berichtet. Die Millionenstadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine hat gemeldet, dass die russischen Angriffe stark zunehmen würden und auch in Mykolaiv im Süden hat es Raketeneinschläge gegeben. Das ukrainische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass die russische Armee versucht, im gesamten Osten mehr oder weniger gleichzeitig vorzurücken. Laut dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky werde sich die Ukraine der Offensive aber vehement entgegenstellen. Dass die ukrainischen Kämpfer standhaft sind, beweisen sie im Moment vor allem auch in Mariupol. Denn in der umkämpften Hafenstadt hat heute nach Angaben pro-russischer Separatisten die Erstürmung des Stahlwerks Azovstal begonnen. In dem Stahlwerk sollen sich nach russischen Angaben rund 2500 Kämpfer verschanzt haben, darunter auch 400 ausländische Söldner. Ukrainischen Medien zufolge sollen in dem Werk auch noch etwa 1000 Zivilisten ausharren, unter ihnen auch Frauen und Kinder. Russland hat der Ukraine am Wochenende ein Ultimatum zu dem Werk Azovstal gestellt und versichert, dass die Kämpfer am Leben blieben, wenn sie die Waffen niederlegen und sich ergeben würden. Das haben die ukrainischen Streitkräfte jedoch abgelehnt und Widerstand angekündigt. Russland drohte daraufhin mit der Vernichtung aller Kämpfer im Stahlwerk. Sollte dieser Fall eintreten, hat Zelensky angedroht, die Verhandlungen mit Russland für ein Ende des Krieges aufzukündigen. Mein Kollege Armin Arbeiter aus dem Kurier Außenpolitikressort hat heute mit Oberst Markus Reisner gesprochen und mit ihm unter anderem darüber geredet, was Putins Plan ist bei dieser Großoffensive, welche Truppen dort kämpfen und wie es in der Ukraine weitergehen wird.
Herr Oberst, was ist Putins Plan bei dieser Offensive? Will er jetzt wirklich bis zum Dnepr vorrücken? Will er mit dieser Offensive alles östlich dieses Flusses einnehmen in der Ukraine? Oder will er doch nur die Front einkesseln, die am Donbass steht?
Ja, also danke mal fürs Zuhören. Im Wesentlichen das Wichtigste, was man jetzt verstehen muss, was ist der Hintergrund dieser Offensive, ist, Putin braucht einen Erfolg. Genau so kann man das in einem Satz zusammenfassen. Es ist so, dass quasi der Beginn der Einsatzführung ab dem 24. Februar, diese ersten 6 Wochen des Krieges, aus westlicher Sicht im Prinzip ein Misserfolg der russischen Seite waren. Dieses Narrativ besteht bis jetzt. Es war so, dass Russland versucht hat, an 4 Fronten gleichzeitig anzugreifen. Das hat nicht funktioniert. Und dann hat man Ende März die Entscheidung getroffen, tatsächlich alles auf eine Karte zu setzen und ein Schwergewicht zu bilden. Man hat Kräfte umverlagert und man hat sich konzentriert darauf, jetzt im Donbass mit einer Offensive zu versuchen, tatsächlich ein Ergebnis zu erzielen. Das heißt, im Wesentlichen ist es gar nicht so wichtig, wie das jetzt im Detail im Gelände ausschaut, sondern man braucht einfach einen Erfolg, den man nicht nur der eigenen Bevölkerung, sondern auch der Welt zeigen kann, im Sinne von, die russischen Streitkräfte sind stark und wir können unsere Ziele erreichen, die wir uns vorgenommen haben.
Aber sind das jetzt für Truppen, die da kämpfen? Sind das versprengte Truppenteile von der ersten Offensive? Sind das frische Truppen? Oder sind das einfach wirklich, sind die zusammengestückelt in Einheiten, in neuen? Was kann man sich da vorstellen? Wie kann man sich auch die Moral dieser Truppen vorstellen?
Also da ist auch wichtig zu verstehen, wie hat die russische Seite versucht, weil sie am 24. Februar diesen Krieg in der Ukraine zu beginnen. Man hat mit ca. 200.000 Mann von vier Seiten gleichzeitig versucht, das Land in Besitz zu nehmen. Zumindest in der ersten Phase den Ostraum. Man ist sehr schnell vorgestoßen mit kleinen Elementen. Das gab es diese berühmten bataillonstaktischen Gruppen. Das sind so ungefähr 600 bis zum Teil 1.000 Soldaten, die mit schwerem Gerät ausgestattet sind. Die sind relativ rasch vorgestoßen. Und man weiß ja heute, dass diese raschen Vorstöße die Russen eigentlich getäuscht haben, weil was ist passiert? Die Ukrainer haben sie dann in der Tiefe umfasst, beziehungsweise haben ihre Versorgungsrouten angegriffen und der ganze Vormarsch ist in Stocken geraten. Gefolgt wurde das durch massive Ausfälle von russischen Kräften, vor allem durch den Einsatz von Steilfeuerwaffen der ukrainischen Seite. Und dann am Ende der sechsten Woche kam es zu dem Moment, wo man sich durchgerungen hat. Und das war sicher keine einfache Entscheidung auf der russischen Seite. Da wird man wahrscheinlich Geschichtsbücher dann damit füllen, wer da der Verantwortliche war, festzustellen, wir schaffen das nicht an vier Fronten gleichzeitig. Wir müssen jetzt quasi alles auf eine Karte setzen. Und wie wir wissen, es gibt vier Herausforderungen für die ukrainische Seite. Das erste ist quasi der Umstand, Kiew zu halten. Das ist auch, hat funktioniert. Die zweite Herausforderung ist die Situation in Donbass. Das ist jetzt genau dort, wo sich jetzt diese Kämpfe entwickeln. Die dritte Herausforderung ist, dass die Russen trotz alledem im Süden bereits hinter dem Dnepr stehen. Und die vierte Herausforderung, die jetzt etwas verblasst ist, ist immer noch der Umstand, dass aus Belarus möglicherweise auch noch Kräfte verfügbar sind. So, diese Truppen, die jetzt quasi hier eingesetzt sind, das ist im Wesentlichen das, was übrig geblieben ist von vor allem der Nordfront, also vom Raum Kiew über Sumy bis Kharkiv. Da hat man diese Kräfte, und es war ja keine geringe Entfernung, über 1000 Kilometer verlegt quasi in den Donbass, also über Belgorod quasi runter Richtung Süden, hat sich dann dort neu aufgefrischt, neu formiert. Und jetzt ist ganz interessant, wenn wir uns die Struktur der Kräfte anschauen, so haben wir zwar nach wie vor diese bataillonstaktischen Gruppen, aber wir erkennen, dass diese zusammengefasst worden sind in größere Kampfgruppen. Das heißt, Russland versucht also hier klassisch in das Gefecht wieder überzugehen, so wie wir es eigentlich aus der Kriegsführung kennen, wie es geplant gewesen wäre bei einem heißen, kalten Krieg. Das heißt, man hat also ganz massives Artilleriefeuer und dann quasi der Ansatz größerer mechanisierten Verbänden. Und so sieht es auch aus, dass das der Plan ist, den die Russen jetzt quasi sich vorgenommen haben für den Donbass.
Und das wird Ihrer Einschätzung nach beim Donbass bleiben? Also es wird jetzt kein Angriff auf Dnipro bevorstehen?
Ja, alles wird davon abhängen, wie erfolgreich sich dieser Angriff entwickelt. Wir haben ja jetzt bereits gesehen, dass viele Militärexperten auch nicht damit gerechnet haben, dass die ukrainische Seite sich so gut schlägt. Das ist genau das, was man dann in der Kriegsgeschichte quasi als Erfolgsbeispiel dann darstellen wird. Problem ist natürlich, die ukrainische Seite wurde jetzt über die letzten Wochen massiv abgenützt. Wir sind am Tag 55 des Konflikts. Wir haben jede Nacht Angriffe auf Munitionsdepots, Kasernen, Baracken von, wo so schwere Waffen gelagert sind. Das darf man nicht vergessen. Die Russen haben über 1600, war die letzte Zahl, von Marschflugkörpern und taktischen Raketen eingesetzt, ballistischen taktischen Raketen. Das heißt, hier ist es ein sehr großer Abnutzungseffekt. Die ukrainische Seite hat sich aber lange vorbereitet auf die Situation in Donbass. Bereits am Beginn waren 40% der ukrainischen Landstreitkräfte dort stationiert. Die haben mehrere Verteidigungsanlagen. Wir haben also viele Minenfelder, die wurden noch weiter ausgebaut. Und die große Hoffnung der Ukraine ist es natürlich, die Russen so abzunützen und zu verzögern, dass trotz der Zusammenziehung der Kräfte es nicht gelingt, diesen Kessel einzudrücken. Und da wird man jetzt natürlich warten müssen, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen, möglicherweise auch Wochen. Wir sehen, dass vor 14 Tagen eigentlich die Offensive bereits begonnen hat. Aus militärischer Sicht unterteilt man eine Offensive in verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die Vorbereitungsphase. Da hat der Militärexperte schon erkannt, aha, das ist eigentlich schon seit 10 Tagen im Laufen. Das war also der Versuch der Russen, die Versorgungslinien zu unterbrechen. Das heißt, die Angriffe auf die Eisenbahnanlagen, auf die Bahnhöfe und so weiter. Und jetzt gehen wir offensichtlich über in die zweite Phase, in die entscheidende Phase. Und die ist dann gekennzeichnet doch einmal durch den massiven Einsatz von Mehrfachraketenwerfern oder auch Artillerie und dem Angriff der Bodentruppen. Und da wird sich jetzt entscheiden, gelingt es den Ukrainern ihre Stellungen zu halten oder werden sie in der Tiefe umfasst und eingekesselt?
Es gibt ja auch Berichte über Partisanengruppen im Raum Kherson, also gerade bei Melitopol. Für wie relevant sind die zu halten? Wird es ihnen auch möglich sein, die russische Logistik wieder einmal zu unterbrechen?
Ja, das haben wir jetzt dieselbe Situation, die wir auch mit Überraschung festgestellt haben in den ersten Wochen des Krieges. Also am Ende der ersten Woche, wo also dann von russischer Seite erwartet worden ist, der Nachschub, der nie eingetroffen ist oder nur in geringem Maße, weil eben vor allem ukrainische Spezialkräfte oder auch die Nationalgarde in diesen Räumen, die von den Russen unter Anführungszeichen kontrolliert waren, übergegangen sind, diese Versorgungskommissare anzugreifen. Das hat sehr gut funktioniert im Norden und im Nordosten des Landes, weil dort aufgrund der Vegetation auch diese Einsatzführung möglich ist. Im Süden war es nicht so einfach, weil dort sehr flaches und Steppengelände vorherrscht. Und das ist auch jetzt die Herausforderung, die wir haben. Die Kräfte, die dort partisanenartig im Einsatz sind, die versuchen sich vor allem auf das zivile Umfeld abzustützen, also in Zivilkleidung zu operieren und bei Nacht, in der Nacht zuzuschlagen. Und da gelingt es natürlich immer wieder, lokale Erfolge zu erzielen. Das Problem ist natürlich, dieser Partisanenkampf hat zwar einen abnützenden Effekt, aber er kann natürlich nichts daran ändern, dass die russischen Kräfte, vor allem im Raum Cherson, immer noch maßgebliche Räume besitzt haben, die die ukrainische Seite wirklich zurückerobern müsste. Dafür erfüllen ihnen natürlich jetzt die Kräfte momentan.
Apropos Kräfte, es ist ja auch ein großer Teil der russischen Streitkräfte in Mariupol weiterhin gebunden. Was ist da zu erwarten? Es hat jetzt Berichte gegeben, dass Spezialeinsatzkräfte dieses Fabriksgelände gestürmt hätten. Man weiß aber, es ist ein massives Tunnelsystem dort drunter. Wie lange können 2400 Soldaten da noch realistischerweise Widerstand leisten? Beziehungsweise, wie realistisch ist dann ein Einsatz von Giftgas etwa?
Also vor circa 2 Wochen habe ich gesagt, dass wir wahrscheinlich in 2 Wochen erleben werden, dass die Kämpfe in Mariupol in die letzte Phase gehen. Und das ist auch jetzt der Fall, weil es ist so, dass nach der Einsatzführung der letzten Wochen, und Sie dürfen nicht vergessen, dass ja Mariupol bereits am Ende der ersten Woche im Prinzip in die Kämpfe verwickelt war, was übrigens auch fatal für die Zivilbevölkerung war, weil die auch zum Teil aus der Stadt nicht weggekommen ist. Aber man hat also dann sukzessive quasi die Stadt von 4 Richtungen quasi versucht einzunehmen, hat dann schlussendlich geschafft, mehrere Kesseln zu schaffen in der Stadt. Die letzten beiden Kessel waren im Bereich dieser beiden großen Stahlwerke, also Ilitsch und quasi Asowtal. Der Kessel quasi im Ilitsch-Werk, der ist jetzt vor einigen Stunden, also vor knapp einem Tag, dann zusammengebrochen. Das heißt, es ist bereits quasi so, dass die Russen also diesen Teil auch im Besitz haben und drücken im Wesentlichen jetzt alles nur mehr um die Kämpfe direkt in Asowtal, der vor allem geführt wird durch tschetschenische Kräfte. Das heißt, auch hier muss man sagen, dass die Russen bereits signifikante Kräfte wieder freigespielt haben, aufgrund der Entwicklungen, die sie jetzt quasi verlegt haben, nördlich von Mariupol, um dort die Offensive zu unterstützen. Wir haben das gesehen, dass also zum Beispiel die schwer mechanisierten Kräfte bereits abgezogen worden sind und nur mehr lokal Kräfte zur Verfügung stehen, die die tschetschenischen Kämpfer unterstützen. Hier ist natürlich auch die Frage, wie lange können 2.500 Soldaten durchhalten? Ja, solange wie die Munition reicht und wie auch die Verpflegung reicht und wie die Russen bereit sind, quasi nicht noch verheerendere Waffen einzusetzen. Wir haben ja auch hier schon eine Steigerung gesehen in den letzten Tagen. Wir haben also den Einsatz von schweren Bombern gesehen, Tu-22, die hier massiv das Stahlwerk bombardiert haben. Es war die Rede von sogenannten FAB-3000-Bomben, die eingesetzt worden sind. Das sind also schwere Freifallbomben mit einem Sprengstoffgewicht von 1500 Kilogramm plus, die also auch verheerende Wirkung haben. Wir haben auch schon gehört, dass Systeme vom Typ TOS-1 Alpha eingesetzt worden sind. Das sind diese Mehrfachraketenwerfer mit den thermobarischen Sprengköpfen. Diese Waffen führen natürlich an der Oberfläche zu verheerenden Auswirkungen. Die Ukrainer haben sich in den Kellern und in den Gängen verschanzt. Und wie gesagt, an Mut und an der Verzweiflung wird es nicht fehlen, weil sie wissen, weil sie, wenn sie sich ergeben, haben sie kein Pardon zu erwarten. Aber praktisch wird es im Prinzip daran hängen, wie viel Munition ist vorhanden und wie viel Verpflegung als solches.
Herr Oberst, vielen herzlichen Dank für Ihre Informationen.
Herzlichen Dank.
An Mut wird es den Ukrainern also nicht fehlen, sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Mut könnte den Ukrainern auch die nächste Meldung machen. Am gestrigen Montagabend hat nämlich der Botschafter der Europäischen Union, Marty Masikas, mitgeteilt, dass der ukrainische Präsident Zelensky den Fragebogen für einen EU-Beitritt in Kiew überreicht hat. Zelensky hat den Fragebogen erst diesen Monat bei einem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhalten. Das Papier gilt als Grundlage für Beitrittsgespräche. Die Ukraine hatte bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges offiziell die Mitgliedschaft in der EU beantragt. Derzeit prüft die Kommission auf Bitten des Rats der EU-Staaten den Antrag. Zelensky selbst hat von einem historischen Ereignis gesprochen. In einer Videobotschaft hat er gesagt, jeder Staat, der der EU beigetreten ist, hat das gleiche Verfahren mit dem Fragebogen durchlaufen. Der einzige Unterschied ist, dass es bei ihnen Jahre gedauert hat. Bei uns war es nur etwas mehr als eine Woche. Die Aufnahme eines neuen Mitgliedslands ist normalerweise ein sehr langer Prozess. Also selbst wenn die Kommission den Antrag als positiv bewertet, könnte es allein bis zum Beginn der Verhandlungen noch lange dauern. Und es müssten vor allem auch alle 27 EU-Staaten damit einverstanden sein. Die letzte EU-Erweiterung erfolgte im Übrigen im Jahr 2013 durch die Aufnahme Kroatiens. Die Staaten des Westbalkans bemühen sich schon seit Jahren um die EU-Mitgliedschaft. Die Türkei hat praktisch keine Aussichten darauf, obwohl sie bereits seit dem Jahr 1999 den Status eines Kandidatenlandes hat und seit dem Jahr 2005 Beitrittsverhandlungen führt. So viel zum Thema Ukraine. Kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge noch dazu, was ihr zum heutigen Tag sonst noch wissen solltet. Hermann Nitsch, einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten Künstler Österreichs, ist im Alter von 83 Jahren am Montagabend verstorben. Mit seiner Kunst hat Nitsch die Nation erregt. Als Provokateur sah er sich selbst dennoch nicht. Bekannt wurde Nitsch in den 1960er Jahren durch seinen Aktionismus, der auch als Gotteslästerung kritisiert wurde. Seine Schüttbilder waren sein Markenzeichen. Nitsch besuchte in Wien die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt und hatte bereits dort die Idee für das Orgien-Mysterientheater, bei dem er später Text, Musik, Malerei und Performance miteinander verknüpfte. Nitsch gilt als Mitbegründer des Wiener Aktionismus. Im Jahr 2007 wurde dem Künstler ein eigenes Museum in Mistelbach gewidmet. Kommen wir weiter zu einem kurzen Corona-Update und damit auch zu einer kuriosen Meldung. Von Montag auf Dienstag wurden in Österreich fast 5.400 Neuinfektionen registriert. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen 7 Tage. Die Zahl der zu behandelnden Patientinnen und Patienten ist sowohl auf den Normalstationen als auch auf den Intensivstationen etwas zurückgegangen. Und wie versprochen noch eine sehr kuriose Meldung. In den USA ist ein Patient bereits seit 480 Tagen positiv. Also sprich, seit mehr als 1,5 Jahren ist das Coronavirus in seinem Körper aktiv. Seine CT-Werte, die gemessen worden sind, waren großteils sehr niedrig, was er bedeutet, dass er sehr infektiös ist. Zum Vergleich, üblicherweise dauert es 15 bis 25 Tage, bis das Immunsystem das Virus vollständig eliminieren kann. Wenn ihr mehr über diesen speziellen Fall aus den USA lesen wollt, dann findet ihr den ganzen Artikel dazu auf kurier.at. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann geht einfach auf www.kurier.at/podcasts. Dort findet ihr ganz sicher etwas, was euch gefällt. Kleiner Tipp, wenn ihr True Crime Fans seid, dann hört euch doch noch schnell die letzten dunklen Spurenfälle an, denn am Freitag kommt schon die nächste Folge. Ton und Schnitt heute von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.